Hallo und herzlich willkommen zu Zu jung fürs Theater. Mein Name ist Talia Scheller und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die in unterschiedlichen Positionen am Theater Macht haben. Es geht darum, gemeinsam herauszufinden, warum Zugänge zum Theater für junge Menschen so eindimensional und dadurch so eingeschränkt sind und wie man das ändern könnte. Heute spreche ich mit Laura Mategani.
Hallo, mein Name ist Laura Mategani. Ich arbeite seit ungefähr 10 Jahren in der freien Szene. Ich habe ein kleines Produktionsbüro, Rat und Tat Kulturbüro, und seit 2018 habe ich das Theaterbüro München gegründet, eine Beratungsstelle für Freischaffende in der freien Szene München.
Wie hast du angefangen, dich so viel mit Förderung auseinanderzusetzen, dass du jetzt Menschen darin berätst?
Ich hab Theaterwissenschaft studiert in Italien und da war schon interessant herauszufinden, wie man überhaupt an Förderungen kommt. Es ist ein ganz kompliziertes und nicht so wirklich übersichtliches System im Vergleich zu Deutschland, würde ich behaupten. Und dann habe ich, als ich nach München kam, habe ich angefangen, mit meiner Kollegin Katrin Dolliger Projekte zu machen. Und Katrin war schon seit Jahren in der freien Szene tätig und hat viele Projekte vor allem mit dem Pathos München gemacht. Und sie hat mir sofort erzählt, das Allerwichtigste ist, dass das Budget stimmt und dass wir Geld bekommen. Und das, also wie können wir Geld bekommen? Indem wir Anträge stellen. Und dann, als sie mir sofort so ein Verständnis gegeben, wie wichtig es ist, sich schlau zu machen, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Weil natürlich reicht das Geld fast nie oder nicht immer so, dass man auch sagt, okay, ich starte ein Projekt gut finanziert und ohne Bedenken, dass wenn es was schief läuft, dann wirklich ans Geld mangelt. Und eigentlich würde ich behaupten, ich habe es einfach so, indem ich die Richtlinien immer mal wieder gut lese, im Vergleich zu vielen anderen Leuten, und dann versuche zu verstehen, okay, was kann man über diesen Topf finanzieren und was will die Jury mal lesen oder wie kann man mit einer Jury dann sprechen über seine eigenen Projekte. Und so bin ich einfach reingekommen in dieses System und habe es gelernt. Und ich sage immer allen, es ist überhaupt nicht kompliziert. Eigentlich muss man sich immer mal wieder Zeit nehmen und recherchieren, was für Möglichkeiten es gibt. Natürlich, je mehr man macht, desto einfacher es wird. Und dann ist man in diesem System drin und dann checkt man auch ein bisschen schneller, was sind die Möglichkeiten und wann sind die Fristen und was muss man beachten. Aber eigentlich würde ich behaupten, einfach beim Richtlinienlesen und Förderfristen einplanen in Kalender und nicht immer klappt es, ein paar haben gut geklappt und ein paar haben eben nicht gut geklappt. Und dann lernt man, genau, was besser zu einem Projekt passt.
Glaubst du, ist es gefährlich, ein Projekt zu starten, das nicht gut finanziert ist?
Ich finde, die Künstlerinnen sind sehr mutig in dem Sinne, weil die auch immer wieder sagen, Geld ist nicht alles und es stimmt auch, ab Sachen können wir Kunst machen. Und das ist, glaube ich, die beste Herangehensweise bei solchen Sachen. Natürlich, vor allem in den letzten 2 Jahren, hat man bemerkt, bei Unfällen oder bei so Lockdown-Geschichten oder Krankheitsfällen, es ist immer wieder schwierig, dann schnell reagieren zu können. Die einige Preise auch in Personalwesen, zum Beispiel bei den Technikerinnen, ist immens gestiegen in den letzten 2 Jahren. Und dann muss man sich die Frage stellen, was ist natürlich realisierbar mit dem Geld, was man hat. Aber Geld ist nicht, sagen wir so, die erste Stelle, weil man kann auch super viel Geld haben, aber trotzdem scheitert das Projekt an Dramaturgie, an Kunst, an alles anderes. Deswegen. Aber ich finde es, wie gesagt, ich finde die Künstlerinnen immer mutig, weil die immer sagen, Kunst steht an der ersten Stelle und ich kann nur davon lernen, mit dieser auch ein bisschen so floh zu gehen und sagen, ja, stimmt, Kunst steht auch an der ersten Stelle. Das Wichtige ist, dass alle Beteiligten aber fair bezahlt werden. Das ist, genau.
Merkst du so Unterschiede in der in so den Abläufen von Projekten, wenn sie gut oder irgendwie finanziell ganz gut abgesichert sind und ganz gut gefördert, versus wenn sie so sehr auf Geld achten müssen?
Ich würde behaupten, die Unterschiede merkt man nur in dem Moment, wo die Kunst unsicher ist. Klar gibt es immer wieder die Fragestellung, kann man sowas realisieren? Ich weiß nicht, Beispiel, was ich letztes Jahr hatte, können wir 3 Bäume aus einem Wald hernehmen und in Theater hängen? Das sind dann die Kostenfrage natürlich. Aber an sich, wenn das drumherum stimmt, ist es am Ende nicht so wichtig, wie viel Geld man tatsächlich zur Verfügung hat. Ich habe auch jetzt ein Projekt, das sehr gut finanziert ist und alle haben Angst, weil zu viel Geld da ist. Und dann ist auch diese, was machen wir jetzt? Müssen wir ein großes Projekt realisieren oder können wir trotzdem weitermachen wie bis jetzt? Also da muss man sich auch ein bisschen in der Position so reinsetzen. Was passiert auch wiederum, wenn man gewohnt ist, mit wenig Geld umzugehen, wenn dann die große Förderung kommt? Dann kommt so ein Druck auf einmal auf die Künstlerin selber. Das sollte nicht sein. Natürlich muss man, wie gesagt, immer schauen, dass man das Team, was man hat, fair bezahlt und am besten noch ein bisschen was auf der Seite hat vor Notfälle, die immer wieder mal passieren.
Glaubst du, es ist in der freien Szene in München die Norm, dass die KünstlerInnen fair bezahlt werden?
Das hoffe ich mal. Also ich hoffe sehr und wir beraten auch immer mal wieder über dieses Thema, weil das wurde vor ein paar Jahren vom Bundesverband für freidarstellende Künste diese Honoraruntergrenze rausgebracht. Und das war der Moment, so ein Schockmoment für viele, weil die dann angefangen haben zu kalkulieren, was es bedeutet. Ich würde behaupten, bei so einer Stadt wie München ist die Honoraruntergrenze definitiv nicht genug. Man musste eigentlich, so wie bei den Angestellten bei der Stadt, gibt es diese Münchner 10% mehr Geld, also weiß ich gar nicht, wie München, nicht München Modell. Da gibt es so einen München-Aufschlag sozusagen. Und das sollte man auch ein bisschen berücksichtigen hier in der Freiszene. Noch dazu ist keiner von uns festangestellt. Das heißt, wir haben auch unsere ganzen Kosten zu tragen. Und dann musste man auch überlegen, es ist für mich immer ein Unterschied, wenn man mit Tänzerinnen arbeitet oder mit Schauspielerinnen, weil Tänzerinnen de facto an sich öfter ein kurzeres so Darstellungsleben haben. Weil dann mit 45 haben sie nicht mehr die Möglichkeit, so viel und so oft zu tanzen wie vorher und dann müssen sie umschauen. Es ist nicht immer, sagen wir so, für alle gleich, aber es sind viele, die dann vielleicht doch mit ihrem Körper kämpfen und dann muss man auch eben deswegen auch im Vorfeld schauen, was müssten diese Personen verdienen, damit sie auch nicht in so eine Armutsalter fallen. Das ist auch ein wichtiges Thema.
Ist diese Sicht auf TänzerInnen verbreitet oder ist das eher was, worüber du und ein paar andere Menschen sich Gedanken machen, was aber noch nicht einen Eingang in die Praxis gefunden hat?
Ich behaupte, TänzerInnen verlangen immer zu wenig Geld und ich versuche immer wieder allen zu sagen, ey, du solltest ein bisschen mehr verlangen. Aber natürlich ist auch immer wieder die Frage, es ist immer über diese Debatte, spiele ich trotzdem mit, weil ich spielen will? Oder lasse es wenigstens Geld und es betrifft am Ende alle. Und es betrifft nicht nur die Projekte, die man hier realisiert, es betrifft auch Gastspiele, die man macht, wo man einfach sich fragen sollte, will man es für so wenig Geld in manchen Fällen machen, weil man es trotzdem machen will, weil man auch ein Publikum erreichen will. Also dann ist es die Frage, was ist mehr wertvoll? So, dass die Anbindung zum Publikum, die Sache, dass man auf der Bühne ist oder eben dann am Ende das Geld. Und ich finde es immer wieder gut, dass man keine Antwort sofort hat. Da muss man sich immer wieder die Situation anschauen. Ich habe auch viele Jobs für sehr wenig Geld gemacht, aber das war auch in dem Moment für mich wichtig, diese Jobs zu machen. Deswegen ist es immer abhängig. So.
Glaubst du, das ändert sich auch mit dem Alter? Also ob man, ich glaube, ich habe eine sehr andere Perspektive gerade auf Förderung und auf bezahlt werden und so, weil ich weiß, dass ich keine feste, also dass ich niemand sonst ernähren muss, für niemanden wirklich verantwortlich bin und dass ich selber mit sehr wenig Geld klarkomme und zur Not auch immer was habe, wo ich noch drauf zurückfallen kann. Also ich habe eine gewisse Form von Unterstützung von meinen Eltern, wo ich weiß, das fängt mich zur Not auch. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, in 10 Jahren oder irgendwie vielleicht in 20 Jahren immer noch so stark abhängig zu sein von diesen Förderungen.
Ja, also das, also okay, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil es gibt unterschiedliche Aspekte. Erstmal gibt es ein, es gibt einen großen, also ich rede jetzt von dieser Stadt erstmal, es gibt einen großen Generationswechsel zwischen ältere Generation, was auch immer sein sollte, und zum Beispiel meine Generation, weil natürlich wir mit der Honoraruntergrenze auch gewachsen sind sozusagen, und vorher hat man auch Kunst für viel weniger Geld gemacht. Das muss man auch sagen. Also man hatte auch 2, 3 Jobs auch nebenher und hat auch so, damit sich das Leben finanziert. Jetzt gibt es so eine Generation, die sagt, nee, das, was wir machen, müssen wir gut bezahlt werden, und damit wir auch unsere also dann unsere Rente finanzieren können. Das ist auch ein Thema. Es ist natürlich ein bisschen so anders, in welche Lebenslage man sich befindet. Es hat natürlich mit Familie zu tun, aber nicht nur mit Kindern, sondern auch zum Beispiel mit pflegebedürftigen Eltern. Das ist auch ein Thema, das sehr wenig angesprochen wird. Es gibt eine Generation von Künstlerinnen, die sich jetzt mit dem Thema befassen müssen. Wie oft kann ich spielen, wenn zum Beispiel meine Eltern in der Pflege sind, oder muss ich meine Eltern pflegen? So wie andere beschäftigen sich mit Kindern. Also ist natürlich total schwierig. Ich weiß, also es ist interessant, dass du sagst, du willst in 10 Jahren nicht mehr von der Förderung abhängig sein. Ich würde dich jetzt fragen, was ist denn, wie stellst du dir das vor?
Ich glaube, ich habe keinen konkreten Plan für die Zukunft. Ich denke nur irgendwie immer, irgendwann fange ich noch was anderes an. Also vielleicht, ich meine, ich habe nicht mal ein allgemeines Abitur. Ich kann gar nicht Psychologie studieren. Aber ganz lang war das irgendwie, weil mein Vater das auch macht, dachte ich so, irgendwann mache ich das und arbeite irgendwie als Therapeutin. Was auch nicht der super finanziell sichere Job ist natürlich, aber schon was, wo man, was sich nicht so super, super unsicher anfühlt wie eine vage Zukunft in der Kunst?
Natürlich sollte man definitiv mehrere Baustellen haben. Ich glaube, das haben viele, viele Künstlerinnen, die seit Jahren tätig sind. Weil von einer reinen Projektförderung zu leben, ist utopisch, leider, sage ich. Weil man muss ja auch ein bisschen aufpassen mit dem Begriff Förderung, wie wir damit umgehen. Weil wenn ich denke an alle anderen Berufe, die staatlich gefördert, also staatlich finanziert werden, das ist automatisch, also das wird gar nicht in Frage gestellt. Bei der Kunst wird immer diese Förderung nach dem Motto, ich schenke dir was, in Frage gestellt. Und das sollte auch, ich finde, da musste man diese Diskussion auch in eine Richtung führen. Nein, Kunst ist nicht freiwillig. Die Kunstförderung darf nicht freiwillig sein. Und so wie wir wissen, dass deine Lehrerin oder jemand, der in der Verwaltung arbeitet, automatisch von Steuergeld bezahlt wird, sollte man auch für die Künstlerin das so wahrnehmen und handhaben. Das ist meine Meinung. Ich weiß es auch, weil ich erlebt habe, wie ohne Kultur und ohne Kulturförderung die Vielfalt dramatisch fehlt und was für Konsequenzen auf eine gesellschaftliche und politische Ebene dann entsteht. Ich habe es in meinem Land erlebt, wie alles gestrichen wurde und dann was für komischen politischen, rechtsradikalen Bewegungen entstanden sind. Und diese Frage muss man sich immer wieder stellen, wenn man sagt, von der politischen Seite, Kunst ist aber eine freiwillige Leistung. Ist die? Oder eher nicht?
Kannst du davon ein bisschen mehr erzählen, wie es in Italien ist?
Ich kann, also nicht, ich bin nicht mehr so drin. Es gibt aber, also auf der Ebene von Projektförderung, so wie wir das kennen, freie Szene, gibt es fast gar nicht. Die wenigen Gruppen, die noch überleben können, sind diejenigen, die auch im Ausland viel touren und über Kooperationspartner aus Europa oder vor allem aus Europa Gelder bekommen. Dann gibt es, es gab noch seit ungefähr in den 80er Jahren kämpft man um eine Regulierung von der auf der Bundesebene Förderung zu bekommen. Und seit 30 Jahren wird immer wieder gesagt, ah, ja, das machen wir bei der nächsten Regierung, das ist das Top 1. Und das ist noch nie passiert. Und dann ist es auch so, man hat nicht diese Struktur von wegen, ich kann hier zum Beispiel in München, weiß ich, wer mein Ansprechpartner in der Verwaltung ist, wer über meine Gelder entscheidet. Ich weiß auf Bundesebene, wer in den Jurys von den verschiedenen Fonds sitzt. Das ist in Italien, bis du jemanden erreicht hast, das sind Monate vergehen. Also, und das hat dazu geführt, dass viele Theater dann geschlossen haben, viele Companies geschlossen haben und dann gibt es nicht mehr diese Vielfalt. Es gibt auch nicht dieses Stadttheater, das Stadttheatersystem, so wie es hier gibt es einfach nicht. Es ist nicht so per se, dass jede große Stadt mindestens ein Stadttheater oder ein Stadttheater hat. Es ist einfach nicht da. Und dann, was macht das Publikum? Was machen die Menschen? Die orientieren sich eher Richtung Fernseher. Und da waren aber auch 20 Jahre Propaganda. Und das merkt man immer, also das läuft immer noch, aber das merkt man, wie schwierig es ist, auch kritische Diskurse dann zu setzen.
Glaubst du, Propaganda verbreitet sich im Fernsehen auch schneller als im Theater?
Ja, Fernseher ist in jedem, also wenn ich an mein Land denke, Fernseher läuft 24 Stunden in jedem Haus. Und dann ist es keine direkte Propaganda, es ist einfach eine leichte, nicht zu spurende, immer wieder über ganz schöne Bilder hingeschickt wird und das merkt man erst dann, wenn man das alles von außen betrachtet. Ich wusste auch nicht, macht Theater noch Propaganda? Ich würde behaupten, wahrscheinlich nicht mehr.
Ja, ich habe mir gerade vorgestellt, was wäre, wenn Theater instrumentalisiert werden würde.
Es wurde. Ja. Es wurde schon instrumentalisiert, aber jetzt jetzt zum Glück nicht mehr. Also, ich meine, jeder Künstler und jede Künstlerin, die was auf die Bühne bringt, hat seine Meinung und das ist das, was wir sehen. Aber zum Glück wird man, also zumindest hier würde ich behaupten, da ist man frei in Entscheidungen.
Voll, ja. Und ich glaube, auch wenn es irgendwann für Propaganda verwendet werden würde, wäre Theater da, gäbe es im Theater vielleicht auch kleinere Möglichkeiten der Rebellion, weil es live ist, weil man manches nicht kontrollieren kann, während im Fernsehen ja alles durch so viele Instanzen läuft, dass irgendwie es gut sein kann, dass es, ja, keine Ahnung, ist vielleicht auch gar nicht so der klügste Gedanke. Hast du das Gefühl, dass es in Deutschland pro Stadt auch nochmal sehr unterschiedliche Theaterszenen gibt, je nachdem, wie gefördert wird?
Es gibt definitiv unterschiedliche Szenen. Ich weiß aber nicht, ob das mit der Förderung von der Förderung total abhängig ist oder einfach von den Geschichten der verschiedenen Städte, von den Gesellschaften in diesen Städten. Ist eindeutig. Allein München und Hamburg sind zwei komplett unterschiedliche Städte mit komplett unterschiedlichen Szenen. Natürlich gibt es ein paar Ähnlichkeiten, aber es gibt da manche politischen Themen, die hier relevant sind, die sind wahrscheinlich in Hamburg nicht so relevant. Wobei, okay, ich habe vielleicht Hamburg als schlechtes Beispiel genommen. Man nehmen wir Dresden, so, München, das sind zwei komplett unterschiedlichen Geschichten, zwei unterschiedlichen Städten, natürlich entwickelt sich die Szene auch ganz anders und es ist nicht nur von den Förderungen abhängig.
Glaubst du, es gibt in Deutschland trotzdem so, also hättest du einen Tipp, wo es am besten funktioniert mit Förderungen?
Ich habe neulich gehört, in der Schweiz ist ganz cool, weil man keine Verwendungsnachweise machen muss. Das ist super. Nein, ich weiß es nicht. Das ist, ich glaube, wir haben hier, also ich glaube, in dieser Stadt haben wir schon ganz gute Fördermöglichkeiten. Hier fehlt alles anders: Räume, Werkstätten, Ausstattungen und so weiter. Wir haben eher mit einem Raum, also mit einem Raumproblem zu kämpfen, als mit, sagen wir so, Förderprobleme. Und ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten, weil jeder Ort ist anders. Und wenn ich sage, jetzt Zürich ist aber super, weil da ganz viel, aber vielleicht sagen die aus Zürich, nee, aber wir haben das und das, das Problem. Das kann man wirklich schwer sagen. So von den Geldern, die in Verfügung stehen, ist München schon auf einer der höchsten Plätze, sagen wir so, hier in Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir dieses komische Problem, dass das Land München nicht fördert, wiederum zum Beispiel andere Städte nicht haben, und dann können sie sowohl Gelder von den Städten als auch vom Land bekommen, und das darf man hier wieso auch immer nicht.
Weißt du warum?
Naja, es gibt ein paar politischen Antworten, political correct Antworten, und dann gibt es die Antworten, die keiner wirklich hören will wahrscheinlich. Aber es heißt, dass dadurch, dass dass das Land Bayern die U-Bahn vor 40 Jahren für die Olympische Spiele gebaut hat, gab es eine erste Abmachung, dass dann das Land sich aus der Kulturförderung rauszieht. Das war eine erste Antwort. Zweite Antwort ist, das Land hat zwei städtische Theater hier in München, und die werden komplett vom Land übertragen. Wenn das Land die freie Szene fördern sollte, dann sollte bitte die Stadt paritätisch dann diese zwei Theater fördern. Jetzt haben wir in Corona-Jahren herausgefunden, dass die Stadt München doch ein bisschen Geld an die Oper gegeben hatte. Aber we'll see. Ich glaube, es gibt Bewegungen, es gibt jetzt auch ein paar neue Möglichkeiten, aber das waren die zwei offiziellen Antworten. Wahrscheinlich, also eigentlich kann ich mir vorstellen, aber ich weiß es auch nicht genau, kam alles aus den Gedanken, lass uns bitte auch das Umland fördern, mehr als die Städte, also München und Nürnberg. Und das war vielleicht am Anfang ein guter Gedanke, dann sind die Städte extrem gewachsen. Und ja, und jetzt sind wir in diesem komischen System, das keiner nachvollziehen kann.
Glaubst du, das System trägt zumindest dafür bei, dass das Umland gefördert wird?
Minimal. Ich frage mich immer, wieso muss einer das andere ausschließen? Das ist einer der reichsten Bundesländer Deutscher. Also ganz ehrlich, Bayern hätte schon Geld genug, glaube ich, um beides zu fördern.
Glaubst du grundsätzlich, dass zu wenig gefördert wird?
Meinst du grundsätzlich, inwiefern, wo, so, dann zu, glaube ich, ist so allgemein so?
Nein, alles gut. Das ist auch gar nicht für mich so einfach auseinanderzupflücken, weil in allen Kontexten, in denen ich bin, das immer gesagt wird. Ja, die und die Sachen, die wir gern machen würden, werden ja nicht gefördert. Oder dafür haben wir nicht genug Geld. Oder dann sprechen irgendwie Kinder- und Jugendtheater darüber, dass sie viel weniger gefördert werden als die großen Stadttheater. Mhm. Und die Stadttheater sagen, dass sie irgendwie AssistentInnen und HospitantInnen nicht so gut bezahlen können, weil nicht genug Geld da ist. Und die freie Szene sagt, dass man ganz viele unterschiedliche Dinge nicht machen kann. Also in der freien Szene geht es ja eh ständig um dieses Gefühl von, gibt es genug Geld, um eine Szene lebendig zu halten und damit alle KünstlerInnen, die in der Szene irgendwie drin sind und wichtig sind, sich selbst ihr Leben finanzieren können und ihre Projekte. Mhm. Genau, deswegen war es, glaube ich, so allgemein. Aber
vielleicht muss man sich die Frage stellen, nicht wie viel, sondern wie wird gefördert. Also gibt es Möglichkeiten auf langfristige Förderungen? Und dann denke ich an Künstlerinnen, die seit 20 Jahren in dieser Stadt sind und Projekte realisieren, wie prekär das alles noch ist. Warum? Also man sollte, also ich finde, es geht nicht nur um die Frage, wie viel, sondern wirklich wie. Macht es Sinn, so viele Projekte im Jahr zu fördern? Ja, macht es Sinn, aber dann, was sind die Perspektiven, wenn man zum Beispiel 2 Jahren keine Projekte macht? Weil man auch die Möglichkeit haben sollte, mal zu recherchieren oder sich austauschen, vernetzen. Also in Tanz gibt es auch diese ganze Reihe an Trainingsmöglichkeiten, die es jetzt langsam entstehen, aber die wirklich gefehlt haben. Und wie kann man zum Beispiel solche Formate langfristiger denken und fördern? Ich finde, man sollte sich, wenn man, also nicht immer nur über die Summen unterhalten, sondern auch um die Möglichkeiten, die es gibt. Kann man die, sind die Spielstätten, die wir hier haben, genug? Sind die auch gut so finanziert, dass man da wirklich arbeiten kann? Also das sind die Fragen, die man, die ich stelle. Und da ist, ja, da versucht man so, es ist nicht so einfach, man versucht quasi ein Gespräch auch mit der Stadtverwaltung und mit der Politik, also Antworten zu generieren, die gut funktionieren, weil man muss auch ein bisschen sich überlegen, man sollte auch immer wieder sich die Frage stellen, wie soll es in 5 Jahren alles hier aussehen oder wie soll es in 10 Jahren aussehen? Nehmen wir schon, wir sitzen hier auf dem Kreativquartier, wie oft wurde schon gesagt, wir müssen raus, es wird abgerissen, es wird renoviert, und diese konstante Unsicherheit bringt nur bei, dass man sich hier nicht wirklich entwickeln kann, weil man nicht wirklich weiß, darf ich nächsten Monat rein oder darf ich nicht.
Und auch ein bisschen so das Gefühl von, Kunst findet an Orten statt, die ansonsten eh nicht genutzt werden würden oder die eh schon sehr lang baufällig sind oder Kunst, also ich bin jetzt, glaube ich, auch in nochmal so jüngeren Kunstkollektiven eher vernetzt. Und da gibt es ganz viel um Zwischennutzung und darum, dass man sehr, sehr oft umzieht und versucht irgendwie auf eine Pop-Up-Weise wieder und wieder und wieder Sachen hinzukriegen. Aber ich merke auch, da gibt so viel, also die arbeiten alle umsonst eigentlich. Und es gibt so viel organisatorisches Talent und so viel Kraft in der Form, wie diese jungen Kollektive Sachen organisieren und aufbauen und kuratieren, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, wie großartig das wäre, wenn die jemals eine langfristige Option hätten und es nicht immer nur darum geht, für die nächsten 3 Monate irgendwie was zu organisieren.
Ich bin ein großer Feind von Zwischennutzung. Ich hasse Zwischennutzung, weil Zwischennutzung, vor allem in dieser Stadt, nur dafür sorgt, dass man sagt, ach ja, aber da haben wir eine Garage, da könnt ihr vielleicht 3 Wochen da drin bleiben, ist das doch toll? Und ich denke mir, nein, es ist eben alles anderes als toll. Wir sollten, also ich will nicht sagen, man sollte es verbieten, aber wir sollten total überlegen, was heißt es Zwischennutzung und wer trägt die Kosten bei? Ich weiß nicht, ob du die Ausschreibung von Gasteig angeschaut hast zum Zwischennutzung. Das, ich weiß gar nicht, ob das im Podcast abgekommen ist. Die Ausschreibung von Gasteig ist einfach, man liest es und es ist an die freie Szene gerichtet und ich lese es und denke mir, wer soll das bitte finanzieren? Deswegen, ich denke mir, vielleicht machen wir 6 Zwischennutzung weniger und investieren ein bisschen mehr in den Räumen, die wir haben oder die vielleicht wir in ein paar Jahren bekommen und die auch ausstatten wir sie so wirklich, dass man professionell arbeiten kann. Und zwar kontinuierlich.
München ist ja auch eine Stadt, die sehr bekannt dafür ist, dass sehr viel leer steht. Hast du da... Und Zwischennutzungen sind eben eine Möglichkeit, wie man den Leerstand für ein paar Wochen dann zumindest irgendwie damit was macht, ohne dass sich das große Problem, dass einfach viel leer steht, ändern muss. Also das ist so ein bisschen mein Gefühl. Und ohne dass sich das große Problem, dass junge Kunst nicht gefördert wird, ändern muss. Weil man hat ja irgendwie immer mal wieder Räume, die man für eine Zeit hat. Also würdest du dir wünschen, dass viele der Orte, die leer stehen, umfunktioniert werden könnten oder umverteilt werden könnten? Also an Kunstschaffende?
Ich würde erstmal mir wünschen, dass wir diese Jutheum-Tonnenhalle endlich umsetzen, sodass wir die benutzen dürfen als freie Szene. Weil das ist ein Schlag ins Gesicht, dass die seit 20 Jahren leer stehen. Und wie gesagt, wir sind hier auf dem Kreativquartier. Man braucht einfach nur hier die Treppe runter und dann sieht man ein ehemaliges Theater, das seit 6, 7 Monaten komplett leer steht. Und wir sind alle auf der Suche nach Räumen zum Arbeiten und dieser ehemalige schwere Reiter ist einfach zu. und das wird nicht aufgemacht. Es wird lieber lässt man es zu, als man sich beschäftigt mit kurzfristigen Genehmigungen, damit man rein darf. Ich finde es absurd.
Warum ist es denn so?
Das musste man die Politik fragen. Ich versuche, diese Frage selber zu stellen, aber man kommt leider nicht so weiter. Es gibt zu viele Stellen, die zu viele Meinungen haben. Und ich glaube, am Ende, leider, sind wir wahrscheinlich nicht wichtig genug. Kommt mir so vor. Ich will jetzt negativ sein, aber für mich ist zum Beispiel so ein Ort wie das alte Schwere Reiter echt ein Zeichen dafür, dass es wirklich nichts ist. Das ist einfach ein Problem, ja. Wir haben eine Pandemie gehabt, wo wir so viele Stücke nachholen müssen. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie spielen können. Also das werden Keller angeboten oder August als Spielzeitraum. Also super, aber das muss man auch ein bisschen mit der Realität sich konfrontieren. Und davor haben wir aber ein funktionierendes Theater einfach leer stehen. Ist seit Januar leer oder nee, seit November leer. Und wenn man die Frage stellt, kann man nicht vielleicht schauen, dass man was macht, kommt immer nur ein Nein, weil weiß man nicht genau. Schwierig.
Weißt du, was der langfristige Plan ist?
Das weiß, glaube ich, keiner. Leider nicht. Aber das sind eben die Frage dann, wie wichtig ist Geld und wie viel Geld, wenn dann an solche Instrumente scheitert, wie ich habe keinen Probenraum oder ich habe keinen Aufführungsort für mein Stück.
Ich habe gerade überlegt, ob man da auch so ein, also ob es vielleicht wichtig wäre, da in eine aktivistischere Haltung zu kommen und Sachen zu besetzen einfach oder so. Und dann dachte ich mir so, wow, wir reden hier gerade über freie Szene und wirkliche Berufe. Warum muss man, also warum vermischt sich das auf so eine extreme Art?
Ja, ich glaube, der Gedanke ist gut und den hatte jeder von uns. Aber ich glaube, dann hat jeder natürlich berechtigerweise ein bisschen Angst, was passiert danach. Aber klar, das war auch zum Beispiel eine Bewegung vor ein paar Jahren in Spanien, Frankreich und Italien, wo die angefangen haben, die Theater zu besetzen, weil es nicht mehr ging, weil die Theater zugemacht wurden. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, in so einem Land wie Frankreich funktioniert das viel besser, weil das Volk ist einfach auf Besetzung. Ihr wusste ich nicht und wir in München sind alle so gemütlich. I don't know. Ich wusste nicht. Aber das ist halt natürlich den Gedanken wert. Also das muss man sagen.
Vielleicht kann man da auch so sich als Szene, die ohnehin auf irgendwie eine Weise vernetzt ist, gegenseitig dann unterstützen, damit die Personen, die dann tatsächlich was besetzen würden, nicht allein sind, sondern wissen, sie haben irgendwie die viele an freier Szene in München hinter sich und ja. Es gibt irgendwie Leitfäden oder sowas.
Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass jeder dann Angst hat, gar nichts mehr zu bekommen oder rausgeschmissen zu werden von den sehr hart gekämpften Räumen, die man hat. Und das ist wirklich das Problem. Weil hier kann morgen ein Investor kommen und ciao, da sind wir so schnell raus und das weiß jeder von uns und deswegen muss man auch immer wieder schauen, wie geht man mit diesen ganzen Sachen um. Aber wenn du besetzen willst, sage ich nicht. Nein, okay. Nee, aber ja, das ist eine gute Frage. Die musste man in großen viele Leute besprechen. Könnte man besetzen, klar.
Wenn du sagst, dass morgen ein Investor kommen könnte, meinst du das, also würde es als Grundlage, euch rauszuschmeißen, reichen, dass jemand Interesse hat und viel Geld an diesem Ort?
Das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ist einfach nur Spekulation, aber es könnte auch sein, dass ein Investor kommt und die Verträge dann auslaufen und dann muss man raus. Gibt's.
Also ist es quasi auch auf eine Weise ein Gewinn, dass die Gebäude nicht so schön sind?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Beziehungsweise die sind an sich total schön. Anders schön.
Da sind freie Szene-KünstlerInnen ja auch sehr gut darin, die Schönheit zu finden in ungewöhnlichen Spielorten.
Ja, aber die freie Szene braucht auch gewöhnliche Spielorte. Es darf nicht nur Außergewöhnliches sein.
Hast du das Gefühl, die freie Szene hat ganz gewöhnliche Spielorte in München?
Nein. Eigentlich gar keinen. Und mit gewöhnlich meine ich ein gut ausgestattetes Theater, das zugänglich ist für alle Freiprojekte. Und zwar nicht ein ehemaliger Kugelsaal oder Ballsaal wie SOX und nicht ein nachgebauten Garage-ähnliche Box wie die Schwere Reiter.
Nee. Und da haben wir noch nicht mal vom Pathos gesprochen.
Ja, genau. Pathos ist ein super schöner Ort, der aber kein Theaterort ist. Das ist einfach aus irgendwie Werkstatt, helles, Garage-ähnliches ist entstanden und ist ein Theater mit 4 Säulen in der Mitte. Alles anders als gewöhnlich sozusagen.
Hast du das Gefühl, dass in der Art, wie die freie Szene gerade funktioniert, sich vernetzt, gefördert wird, Leute da reinkommen, bestimmte Menschen einfach gar nicht in der freien Szene arbeiten?
Reden wir von der freien Szene hier? Oder?
Ja.
Also für Menschen mit Behinderung ist die freie Szene natürlich schon eher schwierig. Wenn wir so vom Praktischen anfangen, sind die Räume kaum barrierefrei, weil wir eben in garagenartigen Räumen uns bewegen. Und auch das Tempo ist richtig krass. Also diese Fördersystem Tempo machen viele Menschen nicht so wirklich mit. Und ich glaube, das gibt viele ich weiß nicht, das ist ein bisschen pauschal, aber ich hatte zum Beispiel meine Schwierigkeiten, als ich die Sprache noch nicht so beherrschen konnte, reinzukommen, weil das ist nicht super zugänglich, wenn man das Deutsch nicht kann. Die Förderanträge sind alle noch auf Deutsch eher und die Richtlinien, die versteht selber jemand Muttersprache nicht, muss man 6-mal lesen. Deswegen, klar, werden manche Leute sicherlich ausgeschlossen. Also, ja, ich glaube schon.
Glaubst du, es hat auch was damit zu tun, wie reich man ist, wenn man anfängt? Also ob man so eine Arbeitsweise sich überhaupt vorstellen kann für die eigene Zukunft?
Also ich glaube, München ist eh so teuer, dass man schon, das hat man eh schwierig allgemein, egal wo man anfängt, wenn man nicht ein bisschen Geld hat. Ich kenne aber viele Künstlerinnen, die nicht aus reichen Familien kamen und die haben es aber doch geschafft. Es ist einfach hier verdammt schwierig. Weil die Mieten, die wir hier zahlen und allein auch die Unterhaltungskosten dieser Stadt, die sind so hoch. Das ist dann einfach wirklich, wirklich schwierig. Aber es gibt viele Jobs, die man auch in der Freiszene als Künstler und Künstlerin am Anfang machen kann, parallel zum eigenen Kunstwerk, um sich das Leben zu finanzieren.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Plakatieren oder Künstlerbetreuung oder irgendwas mit Bühnenbau und so weiter. Also selbst im Theater, da gibt es schon viele Jobs, die man machen könnte. Davon wird keiner reich, das ist keiner von uns. Aber es gibt auch viele Künstlerinnen, die so immer wieder so was gemacht haben, bis die große Förderung kam oder bis die so weit waren, dass sie mehrere Aufträge hatten und dann haben sie sich eher um diese Sachen konzentriert. Aber
klar. Hast du ein Beispiel für die große Förderung?
Oh Gott. Naja, also hier in dieser Stadt gibt es die eine große Förderung, das ist die Optionsförderung, das ist eine Dreijahresförderung und das Maximal, was man bekommt im Jahr, sind 100.000 Euro. Klingt am Anfang nach so viel Geld, bis man eine Kalkulation aufsetzt und merkt, okay, wenn man schon so weit ist, dass man eine Dreijahresförderung hat, dann hat man normalerweise auch ein Team an der Seite und das Team muss auch bezahlt werden und dann hat man vielleicht nicht so eine kleine Produktion, sondern eher eine Produktion mit 3, 4, 5 Leuten auf der Bühne und dann sind die 100.000 sowas von schnell weg. Aber das ist die größte Förderung, die wir hier haben.
Und die geht damit einher, dass man innerhalb von 3 Jahren wie viel produziert?
Man muss innerhalb von 3 Jahren 2 Produktionen machen. Und dann natürlich kann man auch andere Vernetzung, Austauschformate machen oder kleinere Projekte. Aber das muss man mindestens 2 Produktionen machen.
Und an wen wird die normalerweise so vergeben?
Normalerweise ist gut. Also in Tanz ist jetzt Caroline Jungst, Moritz Ostrotniak und Ceren Oran haben sie die bekommen. Die letzten Jahrzehnten, Micha Puroka hat die Optionsförderung öfter bekommen, Anna Konietzki hat die Optionsförderung öfter bekommen und Richard Siegel auch. Im Theater war ein bisschen ein Skandal vor ein paar Jahren, weil es gab, ich glaube, 2 Turnen, also 6 Jahre ohne Optionsförderung. Und das hat aber auch dazu gebracht, dass viele Gruppen sich aus, also nicht nur ein Grund davon war, dass viele Gruppen auch die Förderung nicht mehr bekommen haben. Hunger und Seide hatten die Optionsförderung, dann haben sie nichts mehr bekommen. Die Bayerische Gesch hatte die Optionsförderung, dann hat sie nichts mehr bekommen. Und dann gab es vor 3 Jahren Oliver Zahn, The Agency und die Freie Bühne München hatte die Optionsförderung bekommen. Und jetzt seit diesem Jahr sind Christiane Mudra und die Münchner Texterinnen. Und die Optionsförderung geht jetzt für die nächsten 3 Jahre und dann in 3 Jahren gibt es ein neues Fördermodell. Keiner weiß genau, wie es aussehen wird, aber es ist in der Mache.
Glaubst du, es wird sich sehr unterscheiden von dem, was jetzt ist?
Das glaube ich nicht wesentlich. Es wird immer so eine Art Prozess-Projektförderung geben und es wird sicher eine Art Rechercheförderung geben und es wird auch so eine Art Debütförderung geben, wie auch immer die heißen werden, für die jüngere Leute oder Leute, die jetzt einsteigen ins Business. Vielleicht wird mehr Förderung, oder ich hoffe mal, es wird mehr ein bisschen auf ein Auge geschaut auf so Initiativen, die sich in den letzten Jahren gebildet haben, wie zum Beispiel Bad Lemons, Hier und Jetzt oder jetzt gut, die Münchner Texterin hatten sie gegründet, aber die haben jetzt Optionsförderung bekommen oder Treibgut. Also es gibt immer mehr Initiativen, die nicht unbedingt direkt mit dem Entstehung von einer Produktion zu tun haben, aber die sind wichtig für die Szene. Und mit diesen Initiativen muss man sich auch Gedanken machen, wie will man die, also wenn man wieder den Gedanken von der Nachhaltigkeit und von Langfristigkeit, wie will man auch diese Initiativen finanzieren? Und das Interessante finde ich immer zu beobachten, wie schnell die Szene in sich verändert und wie langsam die Verwaltung reagieren kann. Was auch okay ist, ist klar, aber ich finde es immer wieder interessant zu beobachten.
Glaubst du, dass dass die einzige Möglichkeit, das wirklich langfristig zu machen, am Theater zu arbeiten, ist, zwischen freier Szene und Stadttheatern zu wechseln? Oder irgendwie, wenn man das hinkriegt, zwischen Stadttheatern zu wechseln?
Du hast gesagt, zwischen Stadttheater und freier Szene zu wechseln, im Sinne von, ich produziere mal am Stadttheater und die produzieren der freien Szene?
Genau, also dass man quasi nicht nur in der freien Szene arbeitet.
Es kommt darauf an, was man macht, tatsächlich. Es gibt viele Künstlerinnen, die eh schon viel an Stadttheater auch produzieren. Und es gibt auch viele Dramaturginnen, die im Stadttheater auch viel produzieren. Es kommt darauf an, aber um welche Berufe es geht. Wenn ich denke an Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eher schwierig. Technikerinnen, dann sind die weg, dann sind die festangestellt an Stadttheatern, dann ist es schwieriger, dass sie wieder kommen. Produktionsleitung ist auch immer wieder schwierig, weil das ist ein komplett anderer Job dann. Also, ja, weiß ich nicht genau. Man kann beides natürlich machen, aber es funktioniert nicht für alle Berufsgruppen.
Wie ist es bei SchauspielerInnen?
Das ist auch das so eine Frage. Man kann natürlich als Gast arbeiten, also und engagiert werden. Oder man geht ins Festensemble, aber dann kann man sehr wenige freie Projekte machen. Es ist immer die Entscheidung. Will man lieber festangestellt sein oder frei sein? Also frei im Sinne von freiberuflich sein. Die Entscheidung, glaube ich, muss jeder von uns treffen. Und vielleicht muss man auch beides mal ausprobieren und schauen, womit kommt man mehr klar.
Glaubst du, dass du in der freien Szene bleibst bis in eine Rente irgendwann?
Wenn die freie Szene mich will, dann bleibe ich. Nein, ich glaube schon, aber vielleicht nicht mehr in diese Rolle. Vielleicht muss ich auch anders gucken und schauen. Aber ja, ich finde es immer spannend hier. Ich finde die Künstlerinnen total spannend. Ich finde die Leute immer spannend und das ist immer eine schöne Atmosphäre. Auch wenn es so viele Probleme da sind, aber ich habe das Gefühl, das ist so, wir sind schon ein bisschen in so eine Blase, wie wir auch miteinander umgehen, wie wir miteinander reden. Die Fragestellungen, die wir haben, ich denke mir immer, würde die Gesellschaft sich ein bisschen mehr dieselbe Frage stellen, dann wären wir vielleicht woanders jetzt. Ich weiß nicht, ich finde es immer wieder bereichend, so sagen wir so. Und ich lerne unfassbar viel von den Künstlerinnen. Und das macht doch auch Spaß, diese Freiberuflichkeit. Deswegen.
Ja. Verunsichert es dich, dass es so sehr davon abhängt, dass andere einen wollen?
Nochmal, Entschuldigung.
Dass andere einen wollen. Also entweder die Stadt dich möchte als Person, die beratend zur Seite steht, oder dass du eine bestimmte Förderung bekommst oder dass du für Projekte angefragt wirst.
Ja, es kann sein, dass die Stadt morgen sagt, ich will dich nicht mehr als Beraterin haben, das ist ein Punkt, oder dass die Künstlerin, mit dem ich arbeite, sagen, nö, wir wollen nicht mehr mit dir arbeiten. Das kann passieren. Aber da kann man, ich finde, man könnte auch andere Sachen dann machen. Da muss man sich ein bisschen umschauen, überlegen, aber ich würde nicht sofort aufgeben.
Ich habe nur das Gefühl, dadurch unterscheidet sich das so ganz grundsätzlich von anderen Berufsfeldern, weil es irgendwie wirklich so davon abhängt, auf eine Weise sich auch selbst diesen gedanklichen Freiraum zu lassen von, wer weiß, vielleicht muss ich irgendwie was anderes machen oder mehrere Sachen nebenbei oder wer weiß, ob das, was ich aktuell mache, auf irgendeine Weise haltbar ist.
Ja, aber ein Chef kann dich auch immer kündigen.
Aber du bist wahrscheinlich dann noch im gleichen Berufsfeld.
Ja, aber dann musst du erstmal wieder schauen, dass du mit einem anderen Team zurechtkommst. Das ist nicht so einfach. Ich habe viele Freunde, die nicht in meinem Bereich arbeiten und die auch festangestellt sind. Und denen geht's nicht so gut, wenn sie nicht mit dem Team oder mit den Chefs klarkommen. Und dann ist es immer wieder die Frage, wie alt man ist, welche Familiensituation man hat und so. Und das ist nicht so leicht, wieder einen Job zu finden. Also ich glaube, ich glaube, die Frage muss sich jeder von uns stellen und ich weiß nicht, wahrscheinlich kommen wir eher klar damit, weil wir eh immer so wenig haben. An sich, wenn wir die Gesellschaft anschauen, verdienen wir eh so wenig, dass wir eh mit wenig durchkommen. Das heißt, wir werden auch ein bisschen schneller wir können uns schneller umschauen und anpassen, würde ich so behaupten. Aber das ist eine reine Behauptung, ich weiß nicht. Ich denke mir, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Das ist immer abhängig von vielen Faktoren.
Also man könnte natürlich so ganz cheesy sagen, wie ich hoffe, du bist noch viele weitere Jahre in der freien Szene, aber es bringt dir überhaupt nichts, wenn ich das sage.
Ich hoffe, du bist viele Jahre noch in der freien Szene. Weil du bist, ja, aber du bist die neue Generation, Talia. Du musst dann uns den Weg zeigen. Klar.
Oh Gott.
Ja.
Ja, ich hoffe, dass ich durch diese ExpertInnen-Interviews mir irgendwie eine Qualifikation dafür aneignen kann.
Weil sonst werden wir alt und behaupten, wir können es alles besser. Das können wir aber nicht. Deswegen muss dir, also deine Generation muss jetzt kommen und sagen, so, an der Stelle würden wir gerne eine Frage mal stellen. Oder das würden wir gerne anders machen. Das wünsche ich mir ja nur.
Ich glaube, was ich bereitstellen kann, ist auf jeden Fall der Wille zu politischem Engagement. Und das irgendwie, dass es dann nicht aufhört, wenn man sowas sagt wie, das muss man die Politik fragen, sondern das, ich glaube, ich kann ganz gut in diese politischen Räume auch reingehen.
Nächstes Jahr wieder Vorstandswahl. Netzwerkfreie Szene? Überlegst du dir, gell?
Ja, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr reinwachsen, dass ich mir das zutraue. Aber es ist schon, es ist auf jeden Fall schön, das von dir zu hören, dass du es mir zutrauen würdest.
Ja, klar. Natürlich. Das ist, ich glaube, das, der Fehler, den man machen könnte, wäre zu denken, man kann es nicht. Du verstehst die freie Szene, du kannst mit Menschen reden, du willst dich anscheinend in den politischen Diskurs engagieren. Spricht alles nur dafür. Man muss nur ein bisschen Zeit haben, weil das läuft immer alles nebenbei.
Ja, das bin ich schon gewohnt.
Aber es macht auch Spaß. Und man lernt auch vieles, weil man auch in so einer Konstellation ist von verschiedenen Menschen und dann hört man die verschiedenen Perspektiven und das ist immer wieder interessant auch zu merken, okay, wo sind deine Probleme oder was hast du vor, Fragen, wo brennt es bei dir und so weiter, weil man kommt immer von der eigenen Perspektive und ich finde es immer wieder interessant mitzubekommen, was bei den anderen so abgeht. Oder bei unserem Fall Walter. Ist auch immer wieder spannend zu hören, welche Probleme sie in der Verwaltung haben oder die Politik. Was hat die Politik für Probleme oder was hat die Politik für Möglichkeiten?
Voll, deswegen wollte ich auch unbedingt mit jemandem sprechen, der sich mit Förderungen auskennt, weil eine der Sachen, die man eben wirklich so oft hört, ist, dass Sachen nicht gefördert werden oder dass man irgendwie das alles so an den Fördergeldern hängt. Und ich glaube, es ist gut so, Schritt für Schritt die ganzen Sachen abzuklappern, die immer wieder genannt werden als Probleme und zu gucken, wie sie wirklich zusammenspielen.
Wobei Förderung ist nicht alles, gell?
Ja, genau. Du hast gesagt, das ist die Politik. Next Step. Ich spreche mit jemandem aus der Politik.
Ja. Ja, und auch manchmal muss man sagen, okay, scheiß drauf, ich mach's trotzdem.
Ja, voll.
Da entstehen echt gute Sachen, wenn man es wirklich dran glaubt. Das stehen immer sehr gute Sachen, auch wenn man das nicht mit so viel Geld macht, wie man sich das gewünscht hat. So, das muss nicht alles. Okay.
Ich sage auf jeden Fall danke, dass du da warst. Das war wirklich super, super interessant.
Danke dir. Ich hoffe, ich konnte was beitragen.
Ja, super. Wirklich, wirklich viel.
Cool, danke.
Das war Zu jung fürs Theater, ein Podcast der digitalen Bühne des Pathos München. Idee und Moderation Talia Schöller. Produktion Ananda Nevzka und Lionel Dante-Chark. Schnitt Ananda Nevzka. Musik und Artwork Lionel Dante-Chark.